Also es gibt Studien zum Beispiel von McKinsey, die sagen, dass über 70% der KI-Vorhaben an der organisationalen und menschlichen Ebene scheitern. Ja. Mit KI wird uns das, glaube ich, ziemlich, wie soll ich sagen, friss oder stirb sozusagen vorgeführt, dass da ein moderner Führungsansatz von Beteiligung ganz, ganz wichtig ist.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW Media über künstliche Intelligenz in der Daseinsvorsorge mit Lukas Rode.
KI verspricht mehr Effizienz. Aber wenn alles schneller fertig werden soll, dann wächst auch der Druck. Mehr Ergebnisse, mehr Entscheidungen, mehr Anpassungen und das alles in einem unglaublich schnellen Tempo. Was das mit dem Menschen macht, darüber spreche ich in dieser Folge mit Julia Tamaveski. Sie ist Expertin für Human-Centered AI und berät Unternehmen bei der Einführung von KI. Sie sagt, nicht das beste Tool entscheidet über den Erfolg, sondern ob man gut kommuniziert und alle im Team dabei aktiv mitgestalten können. Du schreibst in deinem Newsletter, effizient ist bei KI nicht das Ziel. Das hat mich total überrascht, weil wenn ich irgendwie auf YouTube oder LinkedIn gucke, dann ist das immer die Headline. So wirst du 10-mal schneller mit KI. Wenn Effizienz nicht das Ziel ist, was ist denn dann das Ziel stattdessen?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Natürlich geht es bei KI sehr stark um Effizienz. Für uns Menschen steht das, was unsere Skills anbelangt, nicht so stark im Vordergrund. Ich will auch kurz erklären, warum. Bisher war es ja tatsächlich so, dass wir Menschen eigentlich immer effizienter werden wollten. Das war immer so das angesagte Ziel in Unternehmen. Wir müssen effizienter werden. Und das funktioniert jetzt einfach mit KI nicht mehr so gut, weil die KI einfach wesentlich effizienter ist als wir Menschen. Und ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema Mensch-Maschine. Und was ist so der Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz? Wo sind denn so die Stärken zum Beispiel? Und da sieht man halt natürlich ganz klar, dass die künstliche Intelligenz uns exponentiell schlägt, wenn es um Effizienz geht. Und viele Effizienzaufgaben werden daher auch an die KI natürlich ausgelagert. Und was uns aber eigentlich auszeichnet oder vielmehr, wenn wir uns die Frage stellen, wenn wir jetzt nicht mehr, top-notch in Effizienz sind, wo sind wir denn dann gut drin? Und das ist tatsächlich das Thema lebenslanges Lernen und Adaptivität. Also im Prinzip die Fähigkeit, sich immer wieder an neue Gegebenheiten schnell anzupassen. Und es sind eigentlich sozusagen unsere zwei neuen Future Skills.
Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich KI im Unternehmen einführen möchte? Verändert das den Blick?
Ja, das ist ein ganz relevanter Punkt in so einer KI-Transformation. Und zwar, ich glaube, dass das viele Unternehmen, so wie ich das aktuell beobachte, vielleicht wissen, aber nicht aktiv ausführen. Denn was bedeutet das denn, wenn ich zu einer wirklich lernenden Organisation werden muss, um überhaupt noch am Markt Bestand zu halten, ja, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Wir wissen alle, dass wir wenig Zeit haben zum Lernen auf der Arbeit. Das begegnet mir eigentlich in jedem Projekt, bei jedem Kunden. Oft ist auch so die Vorstellung, ich gehe jetzt in so ein KI-Kompetenztraining und dann kann ich KI und dann kann ich damit weiterarbeiten. Aber das ist es eben nicht. Also KI ist ein ganz starkes, lebenslanges Lernthema, würde ich mal sagen. Und das zu implementieren in so einen Joballtag ist natürlich gar nicht so einfach. Und was wir erleben ist, dass Menschen einfach keine Zeit haben zu lernen. Man macht sich vielleicht mal einen Blocker im Terminkalender und möchte sich mal was Neues angucken. Und dann kommen natürlich 30 neue Aufgaben und Projekte und dann wird der Blocker direkt wieder gelöscht. Und das ist eine große Herausforderung. Das mache ich viel mit zum Beispiel Führungskräften in meinem Führungskräfteprogramm. Und ja, da beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wie können wir denn dieses wirklich regelmäßige Lernen in den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden integrieren?
Wenn du so ein Ziel festlegen würdest, du möchtest diese KI-Transformation in einem Unternehmen einführen und umsetzen, und eben lebenslanges Lernen als Ziel. Nehmen wir mal an, du begleitest dieses Unternehmen seit einem Jahr. Woran würdest du erkennen, hier läuft's gut?
Ich würde das daran erkennen, dass die Menschen einfach neugierig sind, dass sie Technologie zur Verfügung haben, weil das ist auch oftmals noch nicht der Fall. Also ich kenne viele Unternehmen, wo Mitarbeitende sagen, ach, das war jetzt so ein tolles Training und man kann ja so viele Sachen machen, aber wir haben ja gar kein Large Language Modell, wir haben ja gar keine KI, die wir benutzen dürfen. Und das ist halt so das Erste und dass einfach diese Lernumgebung und auch Experimentierfreude wirklich eine neue Kultur ist. Das ist ein kulturelles Thema. Und dazu gehört zum Beispiel auch Fehler zu machen. Und damit tun wir uns in Deutschland oftmals so ein bisschen schwer mit dem Thema Fehlerkultur. Andere Regionen der Erde sind da ganz anders gepolt. Also vorne an wahrscheinlich die Amerikaner, bei denen man schon sieht, allein an der Startup-Kultur, ja, da werden irgendwie 100 oder 1000 Startups gegründet und eins davon wird dann ein Unicorn oder erfolgreich. Und da ist halt dieses Failen quasi schon mit einkalkuliert. Bei uns ist das aber anders in unserer Kultur. Und das Thema Fehler und Lernen gehört bei KI ganz eng zusammen, weil wir sehen, immer wenn ich etwas ausprobiere und am besten nicht alleine, sondern im Austausch mit anderen, mit meinen Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel, und das wäre dann auch ein Punkt, den man in Lernkultur einbringen müsste. Wie können denn meine Mitarbeitenden kollaborativ lernen und nicht nur alleine vorm Bildschirm? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Fehler machen, daran lernt man unglaublich viel bei KI. Also das sehen wir vielleicht auch, wenn wir so ein Large Language Modell ausprobieren. Am Anfang prompten wir so iterativ, also wir geben etwas ein, ach nee, das ist es noch nicht, dann versuchen wir noch eine Schleife, noch eine Schleife, noch eine Schleife und daran lernen wir, ah, so funktioniert eigentlich diese Maschine, so muss ich es wohl machen, ja, und das ist eigentlich so der Kern von Fehler- und Lernkultur und der ist für KI unglaublich relevant.
Ja, es gibt nicht so eine Schablone, die man auf alle und jede Anwendung legen kann bei KI. Man muss es ausprobieren und dann auch Fehler machen und auch ein bisschen Frustrationstoleranz aufbauen, wenn die KI nicht das macht, was man sich wünscht. Ich will mit dir heute durchgehen, was wichtig ist bei der Einführung von KI. Eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden nicht über Tools reden, weil du sagst, KI ist kein Technologieprojekt, sondern ein Menschenprojekt. Was bedeutet das für die Umsetzung im Unternehmen?
Ja, also der Mensch ist einfach in der ganzen Transformation sehr zentral und das wird oftmals erst im Nachgang bemerkt. Ich kenne viele Unternehmen, die zum Beispiel vor 2 Jahren schon erfolgreich KI-Technologien eingeführt haben. Und jetzt ist es aber so, dass die dann zu mir kommen und sagen, ja, Julia Tamaweski, können Sie uns bitte helfen, weil unsere Menschen machen da nicht mit, die kommen nicht mit. So, und das ist eigentlich das zentrale Thema. Natürlich ist KI auch ein technologisches Thema, aber wenn man eine KI einführt, dann gibt es schon einige Dinge zu beachten, um Menschen da auch mitzunehmen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, also die Basis ist vor allem Vertrauen. Also wenn Mitarbeitende nicht das Vertrauen haben, dass diese Entwicklung mit ihnen passiert sozusagen, oder wenn Fehler passieren, dann sehen wir zum Beispiel in Studien, in internationalen Studien, dass die Vertrauenskurve, wenn KI dann Fehler, wenn durch KI Fehler passieren, massiv abbricht. Und bis wir diese Kurve wieder quasi auf ein Level gehoben haben, wo wir hinwollen, es dauert sehr, sehr lang. Deshalb macht es total Sinn, sich von vornherein wirklich gut Gedanken darüber zu machen. Denn das ist ein organisationales Thema und nicht eine technologische Einführung. Genau, das ist ganz wichtig.
Bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass wenn man KI einführt, dass erstmal so ein kleines Team Zugang hat, um erstmal zu testen, ob man das dann eben an alle ausrollen darf, die KI. Du rätst davon ab. Warum?
Ja, also KI ist wirklich ein hochgradig kollaboratives Thema und auch ein Thema, wo alle beteiligt sein sollten. Und zwar im besten Fall von Anfang an. Also ich nenne mal jetzt den Best Practice. IBM hat sehr früh, als Large Language Modelle auf den Markt kamen, haben die das so gemacht in der Organisation, dass sie ein Modell den Mitarbeitenden, allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt haben und dann gesagt haben, jetzt probiert doch einfach mal aus, was ihr damit machen könnt. Und die haben dann tatsächlich ganz viele tolle Use Cases dadurch entwickelt. Und das war für strategisch gesehen für IBM unglaublich wertvoll, weil da ist schon quasi diese lernende Organisation ganz natürlich entstanden, weil man hat gesehen, okay, Finance macht ja immer das damit und Marketing hat immer die Use Cases, die wichtig sind. Und so haben die halt schon ganz früh gelernt, wie KI, wo KI eigentlich sinnvoll ist, in welchem Bereich.
Das heißt, es geht so ein bisschen auch um den Rahmen, dass man sagt, ey, ihr dürft ausprobieren, macht Fehler. Und in dem Moment, wo ihr Fehler macht, denkt vielleicht nach, wie kann ich das noch anders machen? Und dann entsteht so eine Haltung, dass man KI immer mitdenkt und ausprobiert und dann entstehen ganz neue Anwendungsfelder, die dann dem Unternehmen am Ende helfen können, weil sie da selbst nicht drauf gekommen wären, wenn es eben nur ein kleines Team ist, sondern alle können halt mehr entwickeln sozusagen.
Ja, absolut. Also das ist wirklich essentiell wichtig, denn als ich auch immer wieder mit Menschen, also ich habe jetzt, glaube ich, über 800 Menschen KI-kompetent gemacht bisher. Und es ist ja schon so eine kleine Studie, kann man sagen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Nichtbeteiligung, also wenn genau das passiert, dass zum Beispiel C-Level kriegt mal so einen Copilot-Account oder ein Upgrade für eine tollere Version. Und
C-Level heißt Führungsebene?
Ja, genau, auf der Führungsebene. Dann entsteht unglaubliche Verwirrung und auch Frust bei den Mitarbeitenden. Also das höre ich immer wieder, dass die dann sagen, ja, die machen da irgendwas da oben, ne? Und wir wissen aber gar nicht was und wir dürfen das nicht. Und das ist im Prinzip ein schlechtes Beispiel für Einführung von KI im Unternehmen. Also es sollte schon natürlich in einem geschützten Rahmen, das ist auch wichtig. Also wir wollen keine Schatten-KI. Ne? Wir wissen, dass fast 40% der Mitarbeitenden in Deutschland sensible Unternehmensdaten in ChatGPT kostenlose Free-Versionen reingeben. Und das passiert, das muss man sich dann auch vor Augen halten, wenn man das nicht anbietet. Und ist tatsächlich so, jeder und jede macht das.
Ja, und das ist ja auch wieder ein Vertrauensthema, ne? Wenn mir nicht vertraut wird, dass ich dieses Tool nutze, aber der Führungsebene wird es vertraut, ja, dann ist da irgendwie ein Mismatch.
Ja. Ist dann in der nächsten Phase sehr schlecht, weil man die Menschen einfach dann tatsächlich nicht gut abholen und mitnehmen kann. Also dann wird es schwieriger auf jeden Fall. Und es braucht ja wirklich alle, weil diese Experimentierfreude, die ist unglaublich wertvoll, wenn dann Mitarbeitende in irgendeinem Team eine tolle Idee haben. Und da geht's natürlich auch um, ja, weg von den Silos, ja. Also das bleibt dann nicht in der Schublade von Herrn Müller, sage ich mal, die Excel-Liste oder die Idee, die KI-Idee im übertragenen Sinne, sondern es ist wichtig, dass das auch eine Bühne bekommt und dass auch andere Mitarbeitende, es gibt immer Skeptiker, also in jeder Gruppe, mit der ich arbeite, gibt es unterschiedliche Einstellungen zu künstlicher Intelligenz und es gibt auch immer harte Kritiker oder Kritikerinnen und die werden dadurch auch mit abgeholt, wenn sie sehen, wie toll das funktioniert.
Bevor wir jetzt weitergehen und schauen, womit du anfangen würdest, wenn du KI in einem Unternehmen umsetzen möchtest, habe ich 5 schnelle Fragen an dich.
Ja.
Und zwar fange ich den Satz an und du beendest ihn.
Okay.
Bei der KI-Einführung, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist?
Das Schlechteste, was es gibt.
Mein Lieblings-Use-Case für KI ist?
Intelligente Co-Creation mit KI, also KI als intelligenten Sparing-Partner.
Ich benutze KI nie für?
Googlen. Dafür ist es nicht gemacht, das machen ganz viele Menschen.
Wenn ich eine Sache in allen Arbeitsteams gleichzeitig ändern könnte, wäre das?
Ja, gute Frage. Das wäre eine gute Basis, sodass sie wirklich anfangen können, mit KI zu lernen und zu experimentieren.
Am meisten Spaß an meiner Arbeit mit Unternehmen macht mir?
Hatte ich jetzt erst letzte Woche wieder in Hamburg in einem Training, wenn ich jemand habe, da war eine Teilnehmerin, die hat gesagt, Also ich finde es überhaupt nicht gut. Ich sitze jetzt hier, aber ich mag das gar nicht und ich will das auch eigentlich gar nicht mit KI. Und am Ende des Trainings hat sie dann gesagt, wow, Julia, wann können wir dann weitermachen? Können wir morgen weitermachen? Das ist so toll. Ich wusste ja gar nicht, dass man da so viele Sachen mitmachen kann. Das ist für mich das Allerschönste dann.
Weil es jetzt gerade so organisch aufgekommen ist, wie gehst du denn mit diesen Skeptikern um? Oder was ist der Punkt, wo man sagen kann, da nehme ich dich doch mit, weil da stehen ja dann oft wirkliche Ängste auch hinter, irgendwie, dass man sagt, ey, da ist jetzt ein Tool, das kann total viel, ich vertraue dem aber nicht, wie ist es mit den Daten und gleichzeitig auch so eine Angst, die dann aufkommen kann, dass mein Job dann einfach ersetzt wird.
Also diese Angst, die besteht ja und ich kenne Unternehmen, da werden jetzt Aufgaben outgesourced an die KI, die vorher der Mensch gemacht hat. Und da muss man sich, also da ist wirklich viel los, kann man dann sagen, ja, und das, was halt nicht gut ist, ist diese Ängste. Ich arbeite ja viel mit Führungskräften und wir trainieren zum Beispiel sehr viel. Aktives Zuhören wäre so ein Beispiel, ja, dass man einfach mal den Menschen erstmal einen Raum gibt, wo sie erstmal, und wenn die mal 20 Minuten nur sich auslassen können über Ethik und sie kommen dann auch vom Hölzchen auf Stöckchen, aber es ist gar nicht wichtig, weil das Wichtigste ist, dass man erstmal zuhört und die Sorgen auch ernst nimmt. Und viele Führungskräfte, mit denen ich arbeite, sagen mir, ja, ich weiß, ich habe da welche, die im Team, die wollen das nicht, die haben auch vielleicht auch Ängste, das kann ich mir vorstellen. Und dann frage ich immer, was tust du denn dagegen? Und ja, bis jetzt nichts. Also die wissen das, aber die gehen das nicht aktiv an. Und das Wichtigste ist, und das mache ich halt auch in meinen Trainings, wenn ich so Skeptiker oder Skeptikerinnen habe, ich höre denen erstmal, ich gebe denen erstmal eine Bühne und ich höre denen erstmal wirklich. Und wenn das 10, 20 Minuten ist, höre ich denen zu, weil nach hinten raus haben wir so viel gewonnen, wenn ich die dann mit einfangen kann, sag ich mal, und überzeugen kann, dann ist die Gruppendynamik eine ganz andere und dann ist das Training viel besser, was auf jeden Fall.
Das heißt, es geht ja um eine zugewandte Haltung, zuhören.
Ja.
Und ist das dann auch das, was du den Führungskräften rätst, dass sie sagen, ihr setzt euch doch mit denen auseinander, wenn ihr es wisst.
Absolut.
Dass ihr Menschen habt, die skeptisch sind, dann redet mit denen, hört denen zu, ohne von vornherein reinzugehen, ich überzeug dich jetzt.
Ja, absolut. Denn überzeugen geht in dem Fall eigentlich nur durch mal anhören, was da überhaupt im Raum steht. Und dann gehört natürlich auch eine KI-Kompetenz der Führungskräfte dazu, ja. Weil wenn ich dann gute Argumente finden sollte, das machen wir zum Beispiel auch in meinem Führungskräfteprogramm. Was ist eigentlich für den Mitarbeitenden drin in dieser KI-Transformation, ja? Wir hören halt immer, wir müssen effizienter werden, wir haben jetzt agentische Systeme, fürs Business wird alles gut und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, bei denen kommt was ganz anderes an bei solchen Sätzen. Und da muss man auch wirklich in der Kommunikation sehr genau überlegen als Führungskraft, wie man so etwas überhaupt framed, ja. Weil solche Sätze, die führen dann wirklich dazu, dass Mitarbeitende sich fragen, werde ich überhaupt noch gebraucht? Komme ich da überhaupt noch mit? Kann ich das überhaupt? Ja. Und das sind wirklich Punkte, die viel stärker ins Gewicht fallen, als Unternehmen sich das anfangs oft denken. Und dieses Human-Centered AI ist ein Forschungsgebiet von der Stanford University. Und das ist hört sich erstmal vermeintlich nach so einem soften Thema an. Ja, es ist aber elementar wichtig. Ich habe zuletzt mit einer, ich hatte einen Vortrag gehalten über dieses Thema und da war eine Frau im Publikum, die tatsächlich bei der Stanford High mitarbeitet und sie war Amerikanerin und sie hat gesagt, das Thema ist in Amerika riesengroß. Ja, weil die Amerikaner eben auch schon viel weiter mit der Technologie sind. Das heißt, die merken jetzt auch viel früher natürlich, was das mit den Menschen macht. Und in Europa ist es aber noch gar nicht richtig angekommen. Also es ist eigentlich noch in einer sehr frühen Phase, aber extrem wichtig, zentral wichtig für eine gute Transformation.
Was ist denn drin für die Skeptikerin am Ende?
Ja, also es kann natürlich sehr individuell sein, aber so ein Klassikerbeispiel ist natürlich, dass man erklärt, dass sich unsere Jobs elementar verändern werden. Und da ist es natürlich so, es gibt Menschen, die können mit Veränderungen sehr gut umgehen, aber der Großteil der Menschen ist sehr auf Sicherheit gepolt natürlich. Und da muss man dann erklären, dass der Job, das ist auch etwas, was Mitarbeitende dann auch annehmen müssen tatsächlich, weil das wird sich nicht vermeiden lassen. Unsere Jobs werden sich einfach signifikant ändern. So. Und wenn ich als Mitarbeitende frühzeitig die Möglichkeit bekomme, mich in KI abzuskillen, ja, und mein Unternehmen bietet mir das an, dann baue ich natürlich meine Kompetenz für eine Zukunft auch auf, ja, weil ohne das wird es nicht mehr klappen. Und insofern ist es auch eine große Chance für Mitarbeitende, wenn sie sehen, ich kann jetzt hier daran teilhaben und das wird mir helfen, in der Zukunft gut arbeiten zu können und auch in meinem Beruf erfolgreich zu sein.
Genau. Da gibt es ja auch schon Studien zu, dass Menschen mit KI-Knowledge ein besseres Gehalt bekommen als Menschen ohne.
Ja, absolut. Sogar sehr viel. Also ich glaube mittlerweile teilweise, ich glaube zwischen 40% und 60%.
Wenn ich KI in meinem Unternehmen umsetzen will, was kommt als oder was sollte als erster Punkt auf die To-Do-Liste kommen?
Ich glaube, es sind mehrere Punkte. Das Wichtigste ist, bevor man irgendwie schult oder Menschen kompetent macht oder ein Upskilling betreibt, sollte man eine technologische Grundlage haben. Und das wäre natürlich ein KI-Modell, was entsprechend compliant ist, mit dem wirklich alle sicher arbeiten können. Und dann kommen eigentlich schon fast parallel der Anstoß zu den Trainings, dass man wirklich, und da ist es wichtig, auch hier nicht einen Mitarbeiter schicken und sagen, das kann er den allen anderen schon beibringen, was er da gelernt hat. Das sehen wir, es funktioniert überhaupt nicht. Sondern,
warum? Kurze Nachfrage, warum funktioniert das nicht?
Das funktioniert nicht, weil man alleine oder selbst viel mehr mitnimmt und in der Gruppe viel besser lernt, als wenn man dann mit jemandem alleine sitzt. Und das ist ja auch so ein bisschen wie stille Post, ja. Also wenn man so eine Nachricht oder eine Botschaft immer weitergibt, dann kommt am Ende in der Regel nicht das dabei raus, was eigentlich am Anfang vermittelt wurde. Und deshalb ist das schon essentiell wichtig. Und es sollten aber eben, also es gibt natürlich diese Welle von KI-Kompetenzdokumentation, die durch den AI-Act bedingt ist. Artikel 4, wir müssen ja nachweisen können als Unternehmen, dass unsere Mitarbeitenden KI-kompetent sind. Das ist auch eine Haftungsfrage, weil wenn die einen Fehler mit KI machen, dann kann uns das bis zu 35 Millionen US-Dollar oder 7% des weltweiten Umsatzes kosten. Und dafür ist das natürlich ein Beleg, aber mit so einer, sage ich mal, Grundlagen- oder Pflichtschulung von 45 Minuten online, damit macht man keinen Mitarbeitenden KI-kompetent. Also das sehe ich in jedem meiner Trainings, die haben das alle gemacht, aber sie haben noch kaum was verstanden davon, weil es einfach auch nicht auf ihren Fachbereich angewendet ist. Also das würde ich auch immer empfehlen, immer fachbereichsbezogen KI zu vermitteln, weil der Transfer von was total Generischem hin zu, ich bin jetzt hier im Vertrieb tätig zum Beispiel, der fällt Menschen nicht einfach. Und das ist ganz wichtig, dass man spezifisch an diesem Gebiet auch arbeitet. Was sind da die Use Cases? Was ist eigentlich im Vertrieb wichtig für KI? Und eben nicht dieses Übergeordnete, es bringt nicht viel.
Das heißt, es braucht immer jemanden, der das beibringt, der sich in das Thema reindenkt oder aus dem Bereich kommt.
Ja, man kann natürlich auch, es gibt auch viele Unternehmen, die jetzt AI-Mitarbeitende auf so einer Stabsstelle positioniert haben und die dann auch in die Teams reingehen und mit den Teams zum Beispiel arbeiten. Das ist auch möglich. Ich würde tatsächlich aber nicht, weil ich auch Trainerin bin, Beraterin und Trainerin, aber ich würde immer empfehlen, auf Basis meiner Erfahrungen, die Leute kommen so viel weiter, wenn sie einmal eine ordentliche Schulung dazu bekommen haben, die für sie auch relevant ist. Und das kriegt man in der Regel in-house nicht so gut hin. Genau.
Ich musste mich, als ich mich jetzt nochmal mit dem Thema beschäftigt habe, daran erinnern, dass als ich Volontär war beim Radio, kam der Chefredakteur auf mich zu und meinte, ja, und jetzt, wo wir hier KI einführen, da geht ja alles doppelt so schnell. Und ich fand das total krass, weil erstens war das nicht meine Erfahrung, dass alles doppelt so schnell wird. Zweitens hat das enormen Druck bei mir ausgebaut, weil wenn der Chefredakteur mir sagt, ja, wir werden alle doppelt so schnell, dann muss ich das ja auch erfüllen. Und drittens hatte ich auch das Gefühl, ich bin vielleicht schneller mit KI, aber ich bin auch viel erschöpfter danach. Beobachtest du das auch in Unternehmen?
Ja, also erstmal, was du da erlebst, das sind halt so klassische, sag ich mal, klassischer Druck, den Mitarbeitende erleben. So, das ist eigentlich genau das, wo wir dann bei menschenzentrierter KI auch anfangen sollten. Ich beschäftige mich sehr viel mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, weil das für mich ganz eng zusammenhängt mit, was kann denn unser menschliches Gehirn überhaupt leisten, wenn wir mit so einer Maschine zusammenarbeiten. Ja? Und da sehen wir auch in wissenschaftlichen Studien, dass nicht unbedingt alles schneller geht, sondern der sogenannte Cognitive Load, also unsere kognitive Last, die wird erstmal tatsächlich höher. Und da gilt es eben, und das ist Führungsaufgabe, diese Last zu steuern. Und das passiert, indem wir viel stärker noch als heute in so ein One-on-One gehen. Das heißt, dass wir uns regelmäßiger mit den Mitarbeitenden einzeln zusammensetzen und gucken, wo stehst du eigentlich jetzt gerade? Was ist jetzt wichtig? Und du brauchst jetzt nicht irgendwie diesen Riesenberg sehen, der dann noch kommt, sondern wir machen jetzt erstmal das Erste und dann machen wir danach das Nächste. Ja, also das ist dieses, sage ich mal, scheibchenweise Einteilen, wird wichtig werden. Und daran sehen wir auch, wie wichtig die Führungsrolle wird, weil in vielen Unternehmen wird Führung noch als fachliche Führung betrachtet, aber das wird massiv weggehen, sondern wir werden viel stärker in die Führung der Transformation, von Menschen in Transformation, und das bedeutet natürlich viel mehr Austausch, viel mehr Kommunikation, viel mehr Reden über, was läuft jetzt gerade gut, was läuft nicht gut, genau.
Das heißt, dieser große Veränderungsprozess braucht einfach viel Kommunikation und Ehrlichkeit, damit es gut funktioniert.
Absolut, ja. Das hast du gut zusammengefasst, ja.
Wenn KI scheitert in der Umsetzung, wie oft liegt das an der Technik und wie oft an der Kommunikation?
Also es gibt Studien zum Beispiel von McKinsey, die sagen, dass über 70% der KI-Vorhaben an der menschlichen Faktor scheitern, an der organisationalen und menschlichen Ebene scheitern. Ja, das sagt, glaube ich, schon viel.
Ein weiteres Hindernis bei der Einführung sind, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, hierarchische Unternehmensstrukturen, konkret auch so eine Ja-Sager-Kultur. Woran erkennst du das in Unternehmen?
Ich glaube, das erkennt man ziemlich gut, wenn man mit Teams zusammenarbeitet, daran, dass es wenig Meldungen gibt, zum Beispiel, wenn man vom Team, ja, dass sich wenig geäußert wird. Daran merke ich schon, da ist eben, ja, da könnte es problematisch sein. Mit Ja-Sager-Kultur meine ich tatsächlich, also es gibt ein Skill, was wir elementar ausbauen müssen in Zukunft. Und das ist eben nicht das Prompten zum Beispiel. Viele denken, ja, ich muss jetzt prompten können, ich muss Agenten bauen können. Das ist alles natürlich hilfreich, aber eher untergeordnet. Die wichtigsten Fähigkeiten werden sein, ich sag mal, Denken im Allgemeinen und kritisches Hinterfragen. So, ich sehe halt auch bei diesen über 800 Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, das ist herrscht die allgemeine Meinung vor, wenn ich mit KI arbeite, dann muss ich nicht mehr denken. So, das ist mir irgendwie erst relativ spät quasi aufgefallen, irgendwie vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, habe ich da mal konkret drüber nachgedacht. Beispiel, wenn ich beibringe beim Prompten, was Kontext bedeutet und wie wichtig Kontext beim Prompten. Also es weiß eigentlich fast niemand, der in meine Trainings kommt. Dann heißt es ganz schnell, dann ist erstmal so ein enttäuschter Moment oft und dann heißt es, jetzt muss ich mich ja hinsetzen und muss das auch noch vorbereiten, diesen Prompt. Da kann ich es ja gleich sein lassen, weil es dauert ja viel länger. Und dann erkläre ich immer, nein, du hast ja hinten raus ein viel besseres Ergebnis und musst nicht die ganze Zeit das nochmal anpassen. weil du es von vornherein halt gut durchdacht hast. Und das ist etwas, das glaube ich, das sollte man wirklich auch ins Zentrum des Arbeitens mit KI setzen. Das ist mit KI arbeiten bedeutet nicht, ich muss jetzt nicht mehr denken und ich drücke jetzt noch ein Knöpfchen und dann geht das ganz mein Prompt durch die Transformer-Architektur und dann kommt da schon das Richtige bei raus, ja.
Um da einmal alle mitzunehmen, wenn du Kontext sagst, was genau meinst du, dann wissen alle, die zu ihr zuhören, schon mal ein bisschen mehr als viele andere.
Also alles das, was nicht im Internet steht und das, was nicht in den Trainingsdaten der KI ist, das ist Kontext. Mach mal ein Beispiel einer HR-Abteilung. Unser Prozess im Recruiting sieht so aus. Wir sind so und so viele Mitarbeitende im Team und haben die und die Rollen. Unser Unternehmen hat 500 Mitarbeitende. Unsere Kultur sieht so und so aus. Wir haben letztes Jahr eine Employer Branding Agentur zu uns geholt. Die haben dieses Konzept hier entwickelt. Bitte berücksichtige das schon mal, wenn du jetzt mit mir an einer neuen Employer Branding Strategie arbeitest. Also im Prinzip alles, was wichtig ist, was man intern im Unternehmen vereinbart hat, auch was man nicht machen möchte, auch ganz wichtig. Ne? Also das, was wir vereinbart haben, was wir nie so machen, das ist zum Beispiel alles Kontext, genau.
Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, wie führe ich KI ein, was ist wichtig gerade, Kommunikation ist total wichtig und eben dieser Teamgedanke. Wenn wir diese KI-Einführung als Prozess verstehen, den im Management und Angestellte und eben eigentlich alle verschiedenen Ebenen, die es eben gibt in diesem Unternehmen, gemeinsam gehen. Wie erzeuge ich denn dieses Gefühl von, wir gehen den Weg gemeinsam?
Gute Frage. Und da sind wir ja bei Unternehmenskultur. Da ist es wichtig, im Prinzip das, was ich anfangs gesagt habe, alle mit von Anfang an ins Boot zu holen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich beteiligt. Ja, beteiligen ist sowieso sehr moderne Führungsstrategie. Also du hattest vorhin schon mal Kontrolle erwähnt. Das ist genau das Gegenteil, sondern Beteiligung bedeutet, ich kann ja aktiv mitmachen. Und das kann zum Beispiel auch sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand kritisch ist, dann würde man vielleicht erstmal denken, oh, mit der Person wird es gar nicht so einfach werden, durch diese KI-Transformation zu gehen. Ist aber ein Trugschluss, weil im Prinzip, und deshalb haben wir auch letztens in einem Führungskräfte-Workshop erarbeitet, was ich sehr schön fand, da haben die Führungskräfte herausgefunden, Moment mal, das sind ja eben nicht die Ja-Sager. Das sind ja die, die eine starke Urteilskraft haben und auch stark kritisch hinterfragen. Und die kriegen eine zentrale Rolle in dieser Transformation, weil die brauchen wir unbedingt, wenn es um KI geht. Ja, also auch diese Leute zu beteiligen und jedem vielleicht auch mal eine Aufgabe zu geben, bei der die Person auch was Neues lernt, vielleicht über sich hinauswächst und auch mal eine Eigenverantwortung bekommt. Und diese Aufgabe sollte natürlich mit KI zu tun haben. Da merkt man ja dann auch schon, ja Mensch, da passiert ja was, das ist ja spannend, ich bekomme hier neue Aufgaben, ich werde hier wirklich involviert, ja, das ist total wichtig, genau, so ein Beispiel.
Wie erlebst du das aktuell bei Unternehmen, so die Spanne Kontrolle, Beteiligung, wohin schlägt es im Ist-Zustand noch mehr aus?
Das ist sehr spezifisch, je nach Unternehmen. Ich habe 12 Jahre lang Tech-Unternehmen beraten, also von kleinen Startups bis zu europäischen Scale-Ups, die dann an mehreren europäischen Standorten waren und schon mittelständisch waren mit 500, 600 Mitarbeitenden. Und die haben zum Beispiel genau, also da habe ich schon vor 12 Jahren genau diese Kultur erlebt, ja. Dieses, als Praktikant bekommst du direkt eine Verantwortung und hast auch Ownership. Du bekommst halt eben auch die Verantwortung dafür. Und das kann ein sehr hoher Motivator sein, tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch noch, sag ich mal, eher traditionelle, konservativere Unternehmen, bei denen es noch sehr stark die, eine ältere, klassische Führungsrolle verankert, wo man aber ehrlicherweise sagen muss, damit kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Also es gibt ja schon lange Führungstrainings und Führungsinitiativen, aber jetzt mit KI wird uns das, glaube ich, ziemlich, wie soll ich sagen, friss oder stirb sozusagen vorgeführt, dass da ein moderner Führungsansatz von Beteiligung ganz, ganz wichtig ist. Ja.
Würdest du sagen, dass diese Veränderung eigentlich schon länger da ist und der Gedanke, wie man irgendwie in Zukunft vielleicht auch arbeiten möchte, gerade eben diese Beteiligung, diese Eigenverantwortung dann auch, nur dass dadurch, dass KI jetzt da ist, wurde das einfach krass beschleunigt und man ist so, man muss sich jetzt bewegen, sonst ist man halt der da irgendwie hinten an ist, weil alle anderen sich bewegen.
Ja, das ist in vielen Punkten so. Also KI-Transformation ist auf der einen Seite ein klassisches Change-Thema, ja. Und ich meine, es gab in der Welt, es gab vier industrielle Revolutionen und wir müssen es vor Augen halten. Die erste war, wo Bauern quasi plötzlich auf dem Feld standen und es gab Maschinen, ja. Das war auch eine sehr große Transformationsphase und das hat die Menschheit aber auch gut hinbekommen. Also am Ende sind wir doch sehr anpassungsfähig. Hinzu kommen natürlich noch sehr KI-spezifische Punkte jetzt, was ich zum Beispiel genannt habe mit der, was auch, wenn wir uns unser Gehirn angucken zum Beispiel, was macht das denn mit Arbeit, wenn wir jetzt, also was macht das mit dem Menschen und wie verändert sich Arbeit und was müssen wir da kognitiv auch berücksichtigen? Und da sind schon sehr spezifische Themen, auch wie zum Beispiel, wie verändern sich Entscheidungslogiken in einem Team, wenn plötzlich die KI ein Teamteilnehmer sozusagen, ein Mitglied des Teams ist, ja, wer entscheidet denn dann wann, wer hat überhaupt die Verantwortung, wie sieht denn dann der Prozess aus, das ist ganz anders als in einem reinen menschlichen Team, solche Sachen, die sind dann sehr spezifisch, ja.
Das, was ich aber so raushöre, KI ist eine Chance für Veränderung und wir müssen uns bewegen und es kann in eine gute Richtung gehen oder in eine, sagen wir ohne Wertung, in eine Richtung mit mehr Beteiligung gehen. Und ich höre bei dir auch einen Optimismus für die Zukunft raus. Ist das richtig?
Ja, absolut. Also ich bin Mensch, ich bin sehr neugierig auf Innovation. Das war schon immer so. Ich habe immer schon Dinge hinterfragt oder mich gefragt, wie ist das denn in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Natürlich fällt das nicht allen Menschen leicht, ne? Wir sind alle unterschiedlich, aber ich sehe sowohl große Chancen als auch Risiken. Also ich sage immer KI-Verherrlicher, wenn ich in den Raum komme, weil dann auch oftmals schon, oh, die ist ja die mit der KI, mal sehen, was die jetzt sagt. Da entsteht schnell so eine gewisse Skepsis. Und wie ich zum Beispiel diese psychologische Sicherheit herstelle, ne, was unglaublich wichtig ist, ist, dass ich direkt mal sage, so, ich habe da auch durchaus sehr kritische Einstellungen zu und es gibt Punkte, die ich sehr kritisch sehe. Und da entsteht dann auch so eine Sicherheit, ja, dass man im Prinzip immer ausgewogen darüber spricht und nicht entweder am einen Ende, wir haben sehr starke 2 Lager im Moment in Deutschland, in den Unternehmen. Das eine Lager ist nichts mehr ohne KI, ist egal, was der Datenschutz, was der AI-Act sagt, wir machen das jetzt einfach alles und hinterfragen das auch nicht. Und das andere Lager ist sehr stark, German Angst, ja, also nie Kopf in Sand stecken und gucken, Vogelstrauß-Strategie, gucken, dass es vielleicht wieder vorbeigeht oder, naja, wir haben wichtigere Themen jetzt gerade zu beackern, ja. Und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr in diese Mitte kommen von beiden Seiten. Das wäre, glaube ich, total wichtig.
Vielen Dank, Julia, für das nette Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir auch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Das war Kai im Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört.